Also ich will auch nicht, dass ich irgendwann mal sage, okay, wegen meiner Arbeit geht es mir scheiße. So, Familie, Freunde, Frauen, so, das ist okay, wenn es mir deswegen scheiße geht. Die haben die Berechtigung dazu, aber bei Arbeit sehe ich das einfach auch nicht ein.
Hallo und herzlich willkommen bei der Shitshow, dem Psycho-Podcast für Arbeitstiere. Wir sind Johanna, Nele und Luisa von der Shitshow, Agentur für psychische Gesundheit. Und wir reden in diesem Podcast über das, worüber sich noch keiner zu reden traut. Über psychische Gesundheit, Belastungen und Erkrankungen am Arbeitsplatz. Dafür interviewen wir viele, viele interessante Menschen, die alle auf die ein oder andere Art und Weise Erfahrung mit dem Thema psychische Gesundheit und Arbeit gemacht haben. Johanna, du hast neulich Jan Lenartz getroffen und mit ihm für unseren Podcast gesprochen. Erzähl doch mal, wer ist eigentlich Jan Lenartz und über was habt ihr so gesprochen?
Genau, ich habe Jan getroffen und Jan ist Gründer, Autor und Verleger und sitzt gewissermaßen auf dem Thema Achtsamkeit. Also Jan war sehr lange Zeit als selbstständiger Grafikdesigner in der Social-Startup-Szene unterwegs und hat dann schließlich selbst sein eigenes Unternehmen gegründet, nämlich Vehement, eine vegane Kampfsportmarke. Ich glaube, es war dann auch die erste dieser Art. Und Vehement hatte eigentlich einen totalen Erfolg, wurde trotzdem einige Zeit später, ich glaube einige Jahre später, wieder eingestampft. Und zwar deswegen, weil das ganze Projekt Jan in seiner Komplexität überfordert hat und schlussendlich zum Burnout führte. Diese Erfahrung mit dem Burnout ist inzwischen 5 Jahre her und war aber insofern gut, als dass Burnout quasi Grundstein für seine heutige Arbeitsexistenz ist. Gemeinsam mit Milena Glimbowski, die viele aus dem Original Unverpackt-Kosmos kennen, hat er nämlich er nennt es ganzheitlichen Terminkalender, ein guter Plan gegründet. Ein guter Plan funktioniert quasi so, dass man seine Termine einträgt und gleichzeitig kann man mit Monatsreflektionen und kleinen Aufgaben immer wieder reflektieren, wie es einem gerade geht. Jan hat diesen Kalender konzipiert, geschrieben und schließlich in einem eigenen Verlag veröffentlicht und das Buch heute auch über 200.000 Mal verkauft. Es ist also quasi ein Bestseller. Und darüber hinaus ist Jan aber auch heute Führungskraft, denn in seinem Verlag arbeiten über 10 Angestellte. Das heißt, er hat auch viele interessante Sachen zum Thema ungesunde und gesunde Arbeitsstrukturen mitgebracht. Ich würde sagen, die anfängliche Übermotivation, die vielleicht auch ins Burnout führte, hat er inzwischen abgelegt. Er positioniert sich ganz klar gegen eine Glorifizierung von Arbeitswut oder von Leistungsdruck. Und ja, ich muss sagen, das Gespräch hat mir total gut gefallen. Also Jan war super reflektiert und sehr, sehr offen. Das hat ihn zu einem super angenehmen Gesprächspartner gemacht. Und ja, wir haben auch einfach eine sehr ähnliche Karrieregeschichte, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, diesen Druck, gerade zu Beginn einer Gründung 180% geben zu müssen, damit das Unternehmen wirklich was wird, das kennen viele Gründer. Und dafür spricht auch, dass ich bei meinen Recherchen sogar auf einen Begriff gestoßen bin, nämlich das Founder-Burnout, der in allen möglichen Artikeln auftaucht.
Ja, das fand ich auch ziemlich spannend. Und ich habe mir dann überlegt, dass man ja vielleicht genau so eine Erfahrung auch mal machen muss oder gemacht haben muss, um eben derartig ruhig und besonnen über das Thema zu reden, wie es Jan auch im Interview getan hat. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er sich nach dem Burnout und in den Jahren danach sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, wie er seine Arbeitswelt eben so verändern kann, was er für Impulse geben kann, damit er eben gesund bleibt im Kopf. Und ich fand besonders interessant den Aspekt, und das ist ja auch was wir in unserer Arbeit als Shitshow immer wieder erleben, dass man, sobald man sich als Unternehmerin inhaltlich mit psychischer Gesundheit beschäftigt, irgendwie manchmal auch so wahrgenommen wird, als hätte man den heiligen Gral der ewigen Stressfreiheit erreicht und als wüsste man irgendwie so gut wie alle Tricks und Kniffe, wie man stressfrei durch den Alltag kommt und dass dem eben nicht immer so ist. Das hat Jan, finde ich, ziemlich gut und ziemlich deutlich gemacht. Und außerdem haben die im Team von Ein guter Plan ziemlich smarte Strategien auch entwickelt, wie man sich eben auch unnötigen Kommunikationsstress vom Hals halten kann. Aber vielleicht verraten wir darüber gar nicht so viel und hören einfach mal rein.
Hallo Jan.
Hallo.
Ich freue mich mega, dass du zugesagt hast zu dem Gespräch heute und dass du mich empfängst in deiner wunderschönen Wohnung.
Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke. Wir starten alle Podcast-Gespräche mit einer Frage, die lautet folgendermaßen: Wann hast du dich das letzte Mal so richtig scheiße gefühlt?
Ja, du musst dich kurz überlegen, so was heißt scheiße fühlen überhaupt? Also ich hatte die letzten Tage waren super stressig, was Arbeit angeht, aber ich glaube, das meint ihr ja gar nicht, sondern ihr geht ja eher Richtung Psyche.
Was immer du möchtest. Also ich finde, genau, es gibt ja viele, viele Scheißes.
Genau, ja. Ich habe so die letzten, oder vor einer Woche war das, habe ich so gemerkt, dass ich total angespannt bin und auch ein bisschen ängstlicher, als ich sonst bin. Also ich hatte früher irgendwie da so ein bisschen, also ab und zu habe ich so Phasen, aber das ist mir besonders aufgefallen. Und dann, weil ich gerade auch ganz viel über Angst schreibe, geht es in einem Teil darum, dass Angst oft auch entsteht, wenn man Trauerarbeit nicht geleistet hat. Also irgendwas nicht behandelt hat, was irgendwie noch raus will. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob da noch Dinge sind in meinem Leben, die über die ich traurig bin, was ich nicht zu Ende getrauert habe. Und bin dann sogar alles Mögliche in meinem Kopf durchgegangen. Und das war nicht so gut, kann ich nicht unbedingt empfehlen. Wurde dann doch sehr traurig und habe dann auch irgendwie im Wald und dann so ein bisschen geweint sogar, was ich draußen eigentlich nicht so mache. Da ging es mir ja kurz ziemlich scheiße.
Ja, manchmal schleppt man ja wie so Mini-Traumata mit sich rum. Und wenn man die dann anschaut, dann kommen die nochmal so hoch. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass man manchmal die Dinge auch liegen lassen muss. Und dann hat man an irgendeinem Punkt wieder die Kapazität, um die wieder anzugucken.
Genau. Und das, ja, genau so war es auch. Also da ging es dann hauptsächlich auch um so eine Trennung irgendwie, wo man halt irgendwann sowieso auch sagen muss, okay, es reicht jetzt, ich denke jetzt nicht mehr drüber nach und ich mache mit meinem Leben weiter. Was nicht heißt, dass man es komplett irgendwie abgeschlossen hat. Aber das kann man halt auch zu dem Zeitpunkt, wenn es zu sehr weh tut, auch nicht. Und da ist halt die Frage, ja, eigentlich sollte man sich wahrscheinlich schon ab und zu nochmal die Zeit nehmen, da solche Dinge zu reflektieren und nochmal zu gucken, okay, jetzt geht es mir besser, muss ich da noch irgendwas verarbeiten oder nicht? Und fand ich da ganz spannend. Und danach war ich tatsächlich auch ruhiger. Also ich habe dann nochmal im Jahr eingestanden, okay, du bist immer noch ganz schön verletzt und traurig. Und das hat aber gut getan.
Und du hast gerade schon kurz, bevor du den Waldspaziergang und so erwähnt hast, kurz gesagt, dass du in den letzten Tagen ein bisschen gestresst warst auf der Arbeit und dass du da auch so, dass dir da nicht so gut ging.
So Arbeitsstress, damit kann ich eigentlich immer ganz gut umgehen. Also da bin ich halt tatsächlich relativ stoisch und sowas, ja, das passiert halt, das ist dann nervig und dann ist es auch stressig, aber da habe ich gute Methoden, damit umzugehen und ich weiß, wie ich es Ausgleich schaffe und es ist auch nie so schlimm, dass ich sagen würde, okay, mir geht's scheiße. Mhm. Also ich will auch nicht, dass ich irgendwann mal sage, okay, wegen meiner Arbeit geht's mir scheiße. So, Familie, Freunde, Frauen, so, das ist okay, wenn es mir deswegen scheiße geht, die haben die Berechtigung dazu, aber bei Arbeit sehe ich das einfach auch nicht ein.
War das schon immer so?
Nein. Nee, früher hat mich die Arbeit richtig mitgenommen und da war alles immer Drama und existenzbedrohend. Ne? Also ich war ja früher Grafikdesigner, selbstständig und da ist ja jedes Problem, wenn man das ganz alleine angeht und nicht weiß, ob man dann die Miete bezahlen kann, existenzbedrohend und da kann man nicht, also da hatte ich gar nicht die Möglichkeit zu sagen, nee, das juckt mich jetzt nicht.
Prekäre Lebensbedingungen befeuern ja oft auch psychische Erkrankungen.
Ja, genau, deswegen soll noch mal einer sagen, dass Geld nicht glücklich macht. Also das ist halt, also es macht vielleicht nicht per se glücklich, aber das Nicht-Vorhandensein macht sehr unglücklich oder sehr ängstlich. Ja.
Auf jeden Fall. Du bist ja Verleger, du bist Autor und führst ein Unternehmen, das sich nennt ein das Unternehmen nennt sich wahrscheinlich ein guter Verlag, aber genau. Euer Produkt ist ein guter Plan.
Genau.
Magst du ganz kurz erklären, was ihr da macht?
Ja, ein guter Plan ist ein ganzheitlicher Terminkalender. Das bedeutet, dass man da nicht nur seine Termine planen kann, sondern eben auch ein bisschen das eigene Leben reflektieren kann. Das heißt, ich habe jeden Tag zum Beispiel die Achtsamkeitsampel, da kann ich ankreuzen, wie ich geschlafen habe, wie meine Laune ist, ob ich meine sozialen Kontakte gepflegt habe, wie mein Stresslevel ist. Also alles so Dinge, die Einfluss auf das eigene mentale Wohlbefinden haben. Und dann gibt es die Monatsreflexion, das ist einfach eine größere Reflexion nach jedem Monat, wo ich richtig reflektieren kann, okay, was ist mir passiert, wofür bin ich dankbar, was lief vielleicht nicht so gut und wie geht es mir eigentlich.
Ja. Und ein guter Plan, also es ist ja auch so ein Tool, um achtsam zu sein und ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, förderlich auf jeden Fall für die psychische Gesundheit. Es gibt ja wahrscheinlich einen Grund, weshalb du dieses Produkt gemacht hast. Magst du noch mal ganz kurz erklären, wie es dazu kam?
Also erstmal, also wir sagen nicht, dass es ein Buch per se für die mentale Gesundheit ist, weil das nicht von Therapeutinnen und Therapeuten mitentwickelt wurde. Also wir haben jetzt eine Psychologin an Bord, die guckt, ob das alles Hand und Fuß hat, aber das Grundkonzept ist nicht therapeutisch ausgerichtet unbedingt. Also wir wissen, es nutzen viele so, aber wir sagen das explizit nicht und raten da auch gar nicht unbedingt zu. Das wollen wir uns nicht anmaßen. Am Ende des Tages ist es halt auch eher nur ein Terminkalender. Ja, wie ist das entstanden? Dann muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich war Grafikdesigner, selbstständig und hauptsächlich in der nachhaltigen Startup-Szene in Berlin tätig. Also ich habe wahrscheinlich für die Hälfte aller nachhaltigen Firmen in Berlin irgendwie das Logo gemacht oder die Website oder an irgendeinem Punkt beraten. Und weil das alles so tolle Unternehmen sind, dachte ich, kann ich denen ja auch nicht so viel Geld abnehmen. Also wollte ich auch gar nicht. Und habe dann relativ günstig das gemacht und hatte deswegen sehr viele Kunden und habe einfach viel zu viel gearbeitet. Habe dann irgendwann gedacht, okay, ich möchte auch ein eigenes nachhaltiges Unternehmen und habe zu dem Zeitpunkt ganz viel Kampfsport gemacht und dachte, okay, ich mache eine nachhaltige Kampfsportmarke. Dann habe ich Vehement gegründet, also den ersten richtig veganen Boxhandschuh entwickelt und das fanden die Leute halt einfach total witzig. Also vegane Boxhandschuhe, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Das eine ist irgendwie Gewaltvermeidung, beim anderen haust du irgendwem anderen aufs Maul. Deswegen kam das halt bei der Presse total gut an. Ich wurde echt sofort irgendwie mit Awards überschüttet. Also alle haben das gefeiert und habe dann irgendwie Lager in Los Angeles aufgemacht, in Australien, in London, in Berlin. Und hatte auf einmal so ein internationales Sportunternehmen an der Backe. Und habe dann gemerkt, ich verkaufe die Handschuhe gar nicht. Also viel zu wenig. Also ich war einfach völlig geblendet von diesen ganzen, von der ganzen Aufmerksamkeit. Das war ein Problem. Das heißt, ich musste dann noch mehr als Grafikdesigner arbeiten. Und hatte einfach diese riesige Verantwortung und laufenden Kosten. Bin ja auch kein Unternehmer per se und hatte auch gar keine Ahnung von Steuerrecht und schon gar nicht international. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einen Burnout hatte vor 4 Jahren. Und da habe ich dann angefangen, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen und Stressvermeidung und überhaupt mein ganzes Leben zu reflektieren. Und habe dann mit einer Milena von Original Unverpackt da ging es ähnlich und mit der habe ich dann einfach überlegt, okay, wie kann man da irgendwie das, was wir schon wissen, irgendwie in ein Buch packen. Und so ist ein guter Plan entstanden.
Und wenn du da jetzt nochmal zurückdenkst, so an die Zeit als Grafikdesigner, als du da noch selbstständig unterwegs warst, hattest du da das Gefühl, dass so dein ganzes Umfeld auch so sehr viel gearbeitet hat und sich vielleicht auch unter Wert verkauft hat? Oder wie war das Umfeld um dich herum?
Ja, ich glaube, das ist eh generell, also diese, ne, wir nennen es immer Glorifizierung von Stress, die halt total groß ist. Klar, nicht nur in der Startup-Szene, aber ich glaube auch da ganz besonders, dass es eher cool ist, wenn man irgendwie noch eine Nachtschicht gemacht hat. Das war auf jeden Fall bei uns auch so. Und gerade in der nachhaltigen Szene ist es, glaube ich, noch mal leichter, sich da selbst auszubeuten, weil es ja immer für eine gute Sache ist. Und da fällt es viel schwerer zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel, ich mache das nicht, weil man die ganzen Leute und Firmen und Ideen halt total feiert. Das habe ich schon beobachtet. Also eigentlich ging es allen Leuten in meinem Umfeld total schlecht und alle haben zu viel gearbeitet.
Ja. Und gab es auch Leute in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie, die dir gesagt haben, du Jan, irgendwie passt da gerade was nicht mehr oder wir beobachten da irgendwie so ungesunde Strukturen?
Nee, eigentlich nicht. Das ist aber halt auch, also das würde ich auch keinem irgendwie vorwerfen, meiner Freunde, dass sie das nicht so gemerkt haben oder nicht angesprochen haben. Die wollten mich auch unterstützen. Also die haben es ja auch toll gefunden, was ich gemacht habe. Und es ist ja eine ziemlich große Hürde, seinen eigenen Freunden zu sagen, ey, das geht so nicht und du musst weniger arbeiten. Das kann man, glaube ich, nicht unbedingt verlangen. Und zusätzlich habe ich mich ja dann auch sehr isoliert. Also ich habe halt auch nur gearbeitet, dass die meisten Leute gar nicht mitbekommen haben, wie sehr ich arbeite oder wie viel. Und da ist es halt auch total schnell, einfach Ausreden zu finden. Ne? Also es kann irgendwie jeder nachvollziehen, wenn man sagt, nee, ich muss noch was machen. So, oder nächste Woche ist Deadline für das und das. Das ist halt so ein Totschlagargument, mit dem man soziale Kontakte ganz gut blocken kann. Ja. Also viele Menschen auch, die ganz viel arbeiten, haben eine nicht diagnostizierte Sozialphobie. Weil sie diese Arbeit einfach so benutzen als Vehikel, weil es so einfach ist, weil es jeder verstehen kann, aber eigentlich damit vermeiden, dass sie irgendwie unter Menschen müssen.
Ist ja auch voll schwierig für das soziale Umfeld, diese Verantwortung zu übernehmen, weil man ja auch selber, also man spürt ja selber die Grenze nicht.
Ja. Ja, dann ist auch die Frage, ob man das, ob ich das angenommen hätte, weil ich habe zu dem Zeitpunkt das ja auch selber gar nicht gemerkt.
Ich finde also ich finde es spannend, darüber nachzudenken, wie sich solche, ich sage jetzt mal, ungesunden Strukturen vielleicht ab irgendeinem Punkt nach außen tragen und ab wann die sichtbar werden, vielleicht für andere, wo man selber noch so ein bisschen verblendet in so einer Routine oder in so einer Schwerkraft drin steckt, die halt einfach weiterläuft.
Ich sage immer so bei Burnout, es ist schwierig, anderen zu Leuten zu helfen. So, du musst da einmal fast ganz unten ankommen. Also ich kenne ja jetzt auch Menschen, die ganz viel arbeiten und gerade gründen, wo ich dann immer der Erste bin, der sagt so, ey, achte mal ein bisschen auf dich und mach nicht zu viel. Und die sind aber total euphorisch und haben die ihre ersten Erfolge, so, die wollen das dann gar nicht hören. Und ja, ich glaube, da ist man sehr gut im Verleugnen und gerade die Menschen, die es am meisten verleugnen, die trifft es dann meistens am härtesten, weil sie viel zu spät erst merken, was da gerade passiert. Aber ich habe nicht den Eindruck, ich wüsste nicht, ob ich schon mal jemanden wirklich erreicht habe. Und ich, also die Leute wissen, dass ich mich damit auskenne. Und trotzdem kann ich sehr vertrauten Menschen sagen, so, ey, das geht so nicht oder du brauchst Hilfe. Und das ist einfach, da komm ich selten durch. Was es manchmal bewirkt, ist, dass sie so einen kleinen Funken in sich merken. Wenn sie doch mal einen ruhigen Moment haben und doch mal ein bisschen reflektieren, dass sie sich dann daran erinnern, was ich vielleicht gesagt habe. Und mehr kann ich gar nicht leisten. Und ich glaube, mehr können andere Menschen auch nicht leisten. So, sonst muss man da schon sehr vehement immer wieder sagen, so, das geht so nicht. Und das ist, können die meisten Freundschaften gar nicht aushalten. Das ist auch nicht die Verantwortung von anderen Menschen, da so vehement zu sein.
Ja, ich glaube, es hat halt auch was mit Aufklärung zu tun und der Art und Weise, wie Wissen andere Leute erreicht. Also weil ich zum Beispiel wusste überhaupt nicht, dass man sich sowas zufügen kann. Also wir haben vorhin ja schon festgestellt, dass wir so ein bisschen ähnliche Wege hatten. Also ich ja auch Grafikdesignerin war und auch der Startpunkt, an dem ich mich angefangen habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen, war auch eine Überlastung aus der Arbeitssituation heraus. Sicherlich gepaart mit anderen Faktoren bei mir, aber auch hauptsächlich deswegen. Und ich wusste das ja einfach nicht, dass das möglich ist, also dass man sich derart krank machen kann. Und ich glaube, was ihr halt auch macht mit ein guter Plan und so, ist zu gestalten, wie man Wissen wie wird man bereit, Wissen überhaupt aufzunehmen oder sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, es ist schon krass, dass wir das auch gar nicht lernen. Ne? Also deswegen bin ich auch dafür, dass man irgendwie zweimal im Jahr einmal irgendwie zum Psychologen geht und sich durchchecken lässt, weil man das einfach nicht merkt und da halt dann Hinweise bekommt, weil auf Ärzte hören dann viele Menschen doch. Ja. So, aber es ist ja illusorisch, dass das irgendwie so passieren wird.
Und nochmal kurz zurück zu, du sagst, du hast das Burnout gehabt. Du hast vorher, hast du das gemerkt oder hast du schon irgendwie so Situationen gehabt, wo es dich stresst? Oder?
Nee, überhaupt gar nicht. Also da war ich wirklich mega der Analphabet, was so Reflexion angeht. Ich habe, mir ging es schon richtig, richtig schlecht und ich habe es einfach nicht gemerkt. So, ich hatte irgendwie auch immer wieder Erkältungen verschleppt und habe auch wochenlang niemanden gesehen, außer Leute, die mit mir im Büro sitzen, und habe es einfach überhaupt nicht gemerkt. Also nicht mal annähernd. So, das war schon, also jetzt rückblickend, mega erschreckend, weil ich mich jetzt seit 4 Jahren mache ich nichts anderes, außer über Reflexion zu schreiben und mich selbst zu reflektieren. Dass das derselbe Mensch war vor 4 Jahren, der wirklich gar keine Ahnung hatte, das ist schon krass. So, aber das ist halt schwierig, weil man sich selber nie als irgendwie den Kranken sehen möchte und es so ein krasses Eingeständnis ist und man immer denkt, okay, es geht halt vorbei irgendwie, ich habe eine stressige Phase und danach mache ich Urlaub und dann ist wieder alles gut, aber so funktioniert das halt mit Burnout nicht, ne? Das sind halt auch Langzeitschäden, die man gar nicht ein, von denen die meisten Menschen gar nicht wissen. Also die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schädlich Stress fürs Gehirn ist. Und ja, denkt man einfach, okay, geht vorbei und wird schon.
Wenn du sagst Langzeitschäden, was kann das so, weißt du da was drüber? Was kann das kaputt machen oder wie lange wirkt das irgendwie nach?
Genau, es gibt Studien, dass man ein Gehirn von Menschen noch bis zu 10 Jahre nach krassen Stressbelastungen sehen kann, dass sich da was verändert hat, dass da Areale nicht so kommunizieren, wie es eigentlich bei gesunden Menschen ist. Ja, was ich halt total krass finde, ne, dass man wirklich von einem Burnout tatsächlich 10 Jahre wirklich was hat. Und ja, abgesehen, also das so rein physisch im Gehirn, ne, abgesehen von psychisch, das, was das mit einem macht.
Und der Moment, wo du dann irgendwie angefangen hast, darüber nachzudenken, dass das wirklich nicht mehr okay ist, also dass so der Turning Point, hast du den noch in Erinnerung?
Nee, genau. Es gab einen Moment tatsächlich, den ich noch sehr gut in Erinnerung habe. War eigentlich ein Tag wie jeder andere. Ich war halt wieder bis irgendwie 23 Uhr im Büro. Es war irgendwie Januar in Berlin, also stockdunkel und Schnee. Bin dann durch den Tiergarten nach Hause mit dem Fahrrad gefahren und ich weiß nicht, ob es durch die kalte Luft war, dass ich so eine Sekunde irgendwie klaren Gedanken hatte, aber da habe ich mich so echt fast wie von außen gesehen und gemerkt, was ich mir da gerade antue und dass ich gerade schon wieder irgendwie eine Grippe verschleppe und hätte gar nicht arbeiten sollen an dem Tag. Und ja, das war so ein krasser Schlag in den Magen, diese Erkenntnis.
Und wie ging es danach weiter? Also hast du dann, welche Maßnahmen hast du daraus gezogen quasi?
Also es war dann auf jeden Fall nicht so, dass ich sofort dachte, oh okay, ich brauche jetzt Hilfe. Und also man kann sowas ja auch dann wieder wegschieben. Es hat eher dafür gesorgt, dass ich dann, wenn ich dann doch mal über irgendwie was nachgedacht habe, dieser Moment einfach immer wieder aufploppte und dachte, ey, du hattest irgendwie einen wichtigen Moment, so, da steckt irgendeine Erkenntnis drin, so, und das kannst du nicht wegschieben, da, so, denk da nochmal drüber nach. So, dass dann über die nächsten 3-4 Wochen ich immer wieder dann doch angefangen habe, ein bisschen nachzudenken, so, wie geht's mir eigentlich? Und genau, und dann habe ich eine Therapie angefangen.
Und in dem Moment, wo du da im Tiergarten warst, hast du da schon in irgendeiner Art und Weise an dieses Wort Burnout gedacht? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich kannte den Begriff irgendwie, aber dass es auf mich irgendwie zutrifft, hätte ich nie gedacht. Weil eigentlich habe ich ja schöne Sachen gemacht und ich hatte ja auch Erfolg und Ruhm. Und wie kann man dann Burnout haben, wenn doch alles so gut läuft? Also das kam mir gar nicht irgendwie in den Sinn.
Das heißt, die Diagnose kam dann quasi von der Therapeutin oder dem Therapeuten?
Genau, also auch sofort. Also was, glaube ich, ungewöhnlich ist, aber meinte sofort, dass sie halt noch nie so einen angespannten jungen Mann vor sich hatte. Und es relativ eindeutig ist, dass ich einfach völlig überlastet bin. Also arbeitspensummäßig, aber auch emotional einfach.
Und dann hast du diese Therapie angefangen und hast du dann irgendwie eine Art Break gemacht oder hast du einfach weitergearbeitet und einfach nebenbei die Therapie gemacht und Stück für Stück so für dich Dinge verändert?
Ja, ich konnte gar nicht mehr arbeiten. Also das war dann wirklich, also ist mir dann immer schwerer gefallen und wenn ich ehrlich bin, konnte ich vorher auch schon nicht mehr arbeiten. Also ich habe da irgendwie zwar vom Computer gesessen, aber eigentlich nichts geschafft oder E-Mails nicht geöffnet, auf die ich keine Lust hatte. Also ich hatte schon ganz viel Vermeidungsverhalten und habe dann einfach, genau, die meisten meiner Kunden halt gekündigt oder meine Preise verzehnfacht. Also dann halt irgendwie statt 250 Euro für ein Logo, 2.500 Euro für ein Logo genommen, was erstaunlicherweise auch ging. Also Das klar nicht für alle, aber einige Firmen konnten das direkt bezahlen. Das war dann auch ein interessantes Learning. Aber generell habe ich einfach ganz viel eingestellt und habe dann auch erstmal einen Urlaub gemacht, lange.
Und das war alles, um das zeitlich einmal einzuordnen, während du die Kampfsportartenmarke hattest.
Genau, also die habe ich dann auch eingestellt. Mhm. Also eigentlich wahrscheinlich irgendwie eine Woche nach der Diagnose, wo ich dachte, okay, du hast echt irgendwie jetzt eine Diagnose, du bist mental nicht gesund, du kannst nicht einfach diese Firma irgendwie zum Laufen bringen. Also war ja nicht so, dass sie lief und ich daher hätte nur irgendwie das up-to-date hätte halten müssen, sondern da musste noch ganz viel Arbeit reingesteckt werden und da war mir ganz klar, die Energie habe ich einfach nicht und habe das dann eingestellt. Ja. Ja, sehr zum Verdruss auch der ganzen Fans. Also man kriegt inzwischen richtig viel Geld dafür, wenn man noch alte Vehement-Handschuhe auf eBay einstellt. So. Ja. Ja. Irgendwo habe ich noch eine Kiste stehen.
Kannst du noch so Geld machen.
Ja.
Okay, und dann, du sagst, du hast das ja mit Milena zusammen gemacht und die Milena von Original Unverpackt und du hast gesagt, dass es ihr ähnlich ging. Hatte sie dann auch einen Burnout oder wie... Hat sich das bei ihr geäußert?
Genau, das war dann nach meiner Reise. Also ich war 3 Monate in Mexiko und bin dann zurück nach Berlin und dann habe ich erstmal bei ihr gewohnt und da war sie gerade, also ich war da schon einen Schritt weiter und sie ist da gerade erst so richtig reingeschlittert. Deswegen war das für mich dann auch total offensichtlich. Gut, bei ihr hat es sich auch anders geäußert, sie hatte Panikattacken, ich musste sie dann aus der Notaufnahme abholen. Solche Sachen. So, dass wir dann aber halt natürlich beide ganz viel darüber gesprochen haben und überlegt haben, genau, was kann man daraus machen und wie kann man das anderen mitteilen.
Und heute führst du ja dieses Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
Wir sind jetzt 15.
Nicht schlecht. Alle festangestellt?
Ja, aber nicht alle Vollzeit. Okay. Aber festangestellt, ja.
Wie war es denn für dich, dich in diese Rolle der Führungskraft einzufinden? Also so vom Grafikdesigner, vom Selbstständigen, Kreativen, Es ist ja doch nochmal eine andere Nummer, auf einmal 15 Angestellte zu leiten.
Ja, voll. Das war mega schwierig. Also ich glaube, das kennen viele Menschen, die zum ersten Mal was Eigenes gründen und dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Dass es schwierig ist, einfach Aufgaben abzugeben, weil man auch nie gelernt hat, anderen zu vertrauen. Und gerade wenn man denkt, okay, ist meine eigene Geschäftsidee, dann kann das der andere gar nicht so gut wie ich. Das muss man echt lernen und das ist aber echt erstaunlich, dass das natürlich so ist. Also klar, meine erste, also unsere Designerin hat es natürlich nicht leicht mit mir gehabt, so, weil gerade da war, aus dem Bereich kam ich halt. Und da zu sehen, dass natürlich jemand, der irgendwie jahrelang InDesign macht, das besser kann als ich, der es sich irgendwie selber beigebracht hat und das nur nebenbei macht. Also das war ein super heilsames Learning, dass einfach alle Leute, die ich eingestellt habe, vielleicht nicht diesen riesigen Überblick hatten und vielleicht auch nicht das Markenverständnis, aber in ihrem Bereich das natürlich besser konnten als ich. Ja. Der zweite Punkt ist einfach, ja, irgendwie Dinge vorgeben oder irgendwie eine Führungskraft zu sein, muss man ja auch lernen. Und das hatte ich halt nicht. So bei bestimmten Sachen war ich dann sehr penibel, weil ich dann wollte, dass es genau so aussieht, wie ich mir das vorstellte. Aber so generell irgendwelche Arbeitsstrukturen aufsetzen oder Hauptstrukturen finden, das konnte ich halt überhaupt nicht. Die hatte ich ja vorher auch nicht. Aber da merkt man halt ganz schnell in so einer kleinen Firma, die braucht es halt einfach. So, sobald du 3-4 Mitarbeiter hast, kann da nicht einfach jeder machen, was er möchte, ohne dass es irgendwelche Ansagen gibt. So, man ist dann ja auch als Chef irgendwie, muss man ja auch Sicherheit ausstrahlen. Und das geht halt nur, wenn ich selber dann Ansagen mache, wie es denn aussehen soll und in welche Richtung wir wollen. Und klar, das muss man auf jeden Fall erstmal lernen, überhaupt so perspektivisch zu denken und das zu kommunizieren.
Ja. Habt ihr denn bei euch in der Firma so Strukturen oder welche Arbeitsstrukturen habt ihr so, von denen ihr denkt, das erhält die psychische Gesundheit? Also das ist wichtig, damit man eben nicht zu sehr unter Stress gerät.
Also erstmal vorweg, wir sagen immer, wir sind nicht der achtsamste Arbeitgeber der Welt, das denken immer alle. Also das schreiben wir inzwischen auch in unsere Bewerbungen, also wenn wir einen Job frei haben, rein. So, es reicht nicht, dass ihr Achtsamkeit mögt. Und wir kriegen trotzdem ganz viele Bewerbungen von Leuten, die gar keine Qualifikation haben, bei uns zu arbeiten, aber sagen, ja, gut, ich bin aber gerade in meinem Job total gestresst, deswegen will ich mal durchatmen in einem entspannten Job. So. Das funktioniert natürlich nicht. Also wir sind auch noch im Aufbau und es ist bei uns auch ganz schön oft ganz schön stressig. So, aber genau, wir haben ein paar Maßnahmen, mit denen wir denken, dass wir es besser machen als viele andere. Also wir haben nicht diesen Präsentismus, den man in anderen Firmen voll hat, das so oft hat, dass man, Hauptsache man ist da und erscheint, egal wie angeschlagen man ist. Und das kommunizieren wir auch ganz eindeutig, dass man bei uns nicht angeschlagen ins Büro darf. Und da achten wir auch drauf. Also so, dass wirklich Leute oder mich morgens Mitarbeiter fragen so, ey Jan, ich habe einen Schnupfen, mir geht's voll gut, meine Nase läuft einfach, kann auch Heuschnupfen sein, darf ich ins Büro kommen? So, das ist dann manchmal skurrile Situationen, aber genau darauf achten wir einfach. Das hat natürlich auch Selbstschutz, irgendwie, damit wir nicht krank werden, aber auch um den Mitarbeitern wirklich zu zeigen, so nee, wir feiern das nicht, wenn du dich hier den Helden spielst. So. Genau, und ja, generell, wenn jemand bei uns neu anfängt, kriegt er so eine Wiki von uns, wo diese ganzen Sachen, auf die wir achten, halt drinstehen. Also auch, dass man niemanden nach Feierabend kontaktieren soll von den anderen Mitarbeitern. Es sei denn, das ist natürlich privat, aber im beruflichen Kontext. Und mich genauso nicht. Also ich möchte das auch nicht, aber auch, dass wir es nicht machen. Also ihr müsst nicht irgendwie, nur weil es gerade eine stressige Phase ist, euer Telefon anlassen. So, und damit das auch gar nicht passiert, zum Beispiel meine Assistenz hat hat mich halt blockiert auf WhatsApp und ich sie, damit wir gar nicht irgendwie in die Versuchung kommen, uns irgendwie privat zu kontaktieren, weil da starke Grenzen einfach wichtig sind. Und gerade in so kleinen Firmen, die so ein bisschen familiärer sind, passiert es ja doch, dass man sagt, ach, ist jetzt nicht so schlimm, wir sind ja auch alle befreundet hier, ich rufe die nochmal an und frage die was. So. Das wollen wir halt einfach unbedingt vermeiden. Und ich glaube, allein das hilft schon ein bisschen gegen diese Fragmentierung. Also Fragmentierung, so wenn Privatleben und Berufsleben ineinander diffundiert, was halt nicht gut ist, dass man das so ein bisschen unterbindet.
Ganz oft ist es ja so, dass dann dass Menschen sagen, ja, aber es ist halt gerade so viel zu tun, es geht nicht anders. Was denkst du dann, ist das eine Sache der Organisation und des Willens, sage ich jetzt mal? Oder merkst du auch wirklich so, ja, wir kriegen deswegen Sachen auch langsamer gebacken als vorher oder als andere?
Ich habe nicht den Eindruck, dass wir weniger schaffen als andere. Also ich kann das nur mit ähnlichen Verlagen vergleichen und da sind wir halt einfach irgendwie was so Thema Achtsamkeit eigentlich so mit die Bestseller. Also deswegen weiß ich, dass wir mehr hinbekommen als andere. Klar, und natürlich gibt es, also wir haben auch Notsituationen, dass irgendwas mit dem Druck nicht funktioniert, aber die Ware muss irgendwie raus. So, das sind so Dinge, da kann man schon sagen, okay, es geht jetzt nicht anders, so. Wir müssen da jetzt einfach länger arbeiten, weil sonst steht es in keinem Verhältnis mehr. Also da muss man halt manchmal schon ein bisschen abwägen. Und dann, das sehen aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber. Also das kommt dann auch von denen, dass sie sagen so, ey, so, ich weiß, ich muss jetzt Feierabend machen, aber wenn ich diese Stunde, diese E-Mail noch fertig mache, dann sind alle Probleme von der Welt. Wenn ich das nicht mache, gehen wir pleite. So, klar, dann kann man nicht sagen, nee, dann mach's trotzdem nicht. Also ist ja eher wichtig, dass man sowas vermeidet. Dass man die Strukturen aufsetzt, dass solche Situationen gar nicht erst entstehen. Wenn sie doch entstehen, dass man danach aber drüber spricht oder sich bedankt auf jeden Fall, ne, das kommt ja auch viel zu kurz und es wertschätzt und es nicht als selbstverständlich voraussetzt, dass man mal mehr macht, als man eigentlich sollte. Ja, also das sage ich meinen Mitarbeitern auch immer wieder so von denen, ey, es ist gerade stressig, wenn irgendwas ist, kommt zu mir, wir können darüber reden, so, ich bin gerade auch gestresst, finde ich auch blöd. Sagt mir, wenn ihr Aushilfen braucht, wenn ihr irgendwas braucht, da einfach ansprechbar zu sein und sich danach auch zu entschuldigen. Ich finde, das gehört als Arbeitgeber auch dazu. Also nur weil die ihr Geld von uns bekommen, heißt das nicht, dass sie uns zu allem verpflichtet sind und es selbstverständlich ist. Also da auch immer wieder Danke sagen und wertschätzen. Und das genau versuchen wir eigentlich. Da haben wir auch in unseren wöchentlichen Meetings immer Raum für, wo ich das machen kann.
Und habt ihr so eine Art, also habt ihr noch so Formate, so Gesprächsformate, wo vielleicht auch so individuelle Bedürfnisse oder Entwicklungswünsche von den Mitarbeitern so auf den Tisch kommen?
Ja, klar. Also wir haben ganz normale Mitarbeitergespräche, 1 bis 2 Mal im Jahr. Aber ich glaube, das ist Standard in den meisten Firmen. Obwohl, nee, ich höre auch von Leuten, die noch nie ein Mitarbeitergespräch hatten. So, das finde ich auch, verstehe ich gar nicht, wie das gehen kann. Wo Raum ist für solche Sachen und wo wir das auch konkret abfragen. Genau. Wenn die wöchentlichen Meetings nicht reichen. generell genau wissen aber die Mitarbeiter, dass sie halt immer, also dass ich offen für alles bin. Und ich frage auch immer wieder nach, wenn ich einfach merke, dass sie irgendwie gestresst sind, ob man irgendwie helfen kann. Und ich glaube, da wissen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, dass es okay ist oder sogar erwünscht, wenn man da auch mal Schwäche zeigt. Also ich freue mich immer, wenn jemand sagt, ey, dann, mir geht's gerade nicht gut, privat ist blöd, so, ich bin gerade voll gestresst. So, ich weiß, ich habe keinen Urlaub mehr, aber ich würde jetzt gerne zumindest eine Woche Homeoffice machen oder jetzt doch morgen spontan weg, obwohl ein großes Meeting ansteht. So, und dann wissen die halt immer, dass ich das gut finde und dann auch sage, ja, danke, dass du mir das sagst. So, natürlich geht das. Also das gehört auch dazu, dass ich noch nie irgendwie einen Urlaubsantrag abgelehnt habe oder so, egal, welche wichtigen Sachen ansteht. Ne? Also dass da Raum für, naja, ich finde, Schwäche ist immer ein blöder Begriff dafür, weil ich finde es halt nicht schwach, aber es wird als Schwäche wahrgenommen, dass da Raum für ist.
Um Belastungen quasi zu kommunizieren.
Genau. Ja. Und das mache ich ja auch genauso. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass ich sage so, ey Leute, das war jetzt echt eine scheiß Woche für mich und ich muss jetzt mal irgendwie zu Hause bleiben. Bitte ruft mich auch nicht an. So, und das akzeptieren die dann genauso.
Das heißt, ihr gebt ja schon viele so Strukturen vor, von denen ihr denkt, dass die gesund sind quasi. Du hast ja jetzt auch noch so die Perspektive, wie kommen denn eure Mitarbeiter so individuell bei euch rein? Also sind die dann so, dass die sich denken, puh, endlich mal ein Arbeitgeber, wo ich auch mal durchatmen kann und wo ich quasi ganzheitlich als Mensch mit all meinen Tiefen, aber auch Höhen erkannt werde? Oder merkst du zum Beispiel, dass die Leute trotzdem super motiviert sind und immer mehr arbeiten wollen, also dass ihr die
quasi
so weghauen müsst vom Computer nach 18 Uhr?
Ja, das fand ich, das ist mega spannend, das zu sehen. Natürlich sind die Menschen da sehr indoktriniert, dass sie denken, sie müssen ganz viel Leistung zeigen. Das ist einfach in Menschen drin, wenn sie irgendwie 10 Jahre im großen Unternehmen gearbeitet haben. So. Da reicht es nicht, wenn irgendwie jetzt einer sagt, ja, irgendwie entspann mal, so funktioniert das nicht. Das heißt, da muss man schon mal irgendwie das öfter betonen und dann müssen die auch über die Wochen oder Monate erst sehen, dass wir das auch ernst meinen und dass es wirklich so ist und dass es auch keine Falle ist, irgendwie um zu sehen, wer als Erster irgendwie sich entspannt und nicht mehr so viel leistet. Das ist das eine. Ja. Könnte ja sein, dass man denkt, so könnte man. Das andere muss man aber auch ganz klar sagen, dass wir auch da nicht zu sehr bevormunden dürfen. Also jeder Mensch ist anders. Also wir haben auch Leute im Team, die arbeiten einfach gerne abends. Und wenn die zu Hause sitzen und krank sind, weil ich verboten habe, ins Büro zu kommen, dann kriegen die einfach die Krise, wenn die dann nicht ihre E-Mails lesen dürfen. So. Da hatte ich irgendwie am Anfang auch deren E-Mail-Postfächer gesperrt, weil ich nicht wollte, dass sie arbeiten. So. Aber das ist halt Quatsch, das ist mega bevormundend. Das heißt, das kommt dann jeder auf jeden immer selber an, wie er das umsetzt. Ich versuche einfach nur darauf zu achten. Ich kann die Leute ja dann auch relativ schnell einschätzen, wer wie tickt. Und bei manchen haben da einfach mehr Freiräume, weil ich weiß, sie können damit total umgehen. Und die machen das auch gerne und brauchen das auch. Und bei manchen weiß ich, okay, sie machen das jetzt doch eher, um mir zu beweisen, dass sie einen großen Einsatz zeigen. Und die nehme ich dann ein bisschen raus. Dann einfach.
Wenn du jetzt merkst, du bist irgendwie in einer Phase, wo es dir nicht so gut geht, bindest du dann deine Kollegen damit ein oder wo ziehst du da deine Grenze? Weil man möchte ja irgendwie auch seine Mitarbeiter, stelle ich mir jetzt so vor, auch nicht irgendwie zu sehr mit den privaten Belastungen konfrontieren.
Mhm.
Und du musst ja in einer Art und Weise auch als Chef oder als Geschäftsführer also die Autorität bleiben. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass es gerade in diesem Bereich mit den psychischen Erkrankungen, wenn man damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass es dann gar nicht so leicht ist zwischen diesen, man wird manchmal so zu einem Opfer stilisiert oder es kann zumindest passieren.
Ja.
Und gleichzeitig ist man ja eine Autoritätsperson oder halt ein Experte.
Ja.
Wie gehst du denn oder spürst du überhaupt diesen Zwiespalt oder sagst du, nö, den habe ich eigentlich gar nicht?
Na, es ist jetzt auf jeden Fall ja nicht so, dass ich große mentale Probleme habe, die ich groß kommunizieren müsste. Das war ja in der Vergangenheit, als ich noch keine Mitarbeiter hatte. So, ich habe jetzt auch Phasen, in denen es mir schlecht geht und die würde ich nicht automatisch allen Mitarbeitern erzählen. Also wir haben schon einen Raum, jede Woche einmal, dass jeder einmal sagt, okay, so geht es mir und so ist mein Stresslevel, damit die anderen Bescheid wissen. Das kann man ausführen, wenn man möchte. Muss man natürlich nicht. Und ich versuche das schon immer auszuführen, damit ich einfach auch den anderen Leuten zeige, dass der Raum dafür da ist, da offen zu sein. Ich habe jetzt keine großen mentalen Probleme, die ich da mitteilen müsste, weil als ich die hatte, hatte ich noch keine Mitarbeiter. Ich habe nochmal eine Therapie angefangen vor ein paar Wochen tatsächlich. Einfach weil es mir gerade relativ gut geht und ich ein paar andere Dinge irgendwie aufarbeiten möchte. Und das habe ich, also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu den Mitarbeitern das groß ankündigen. Also das ist schon, also ich habe ja auch mein Privatleben. Ich weiß, dass ich es mitbekomme, weil ich das dann ich als Person auf meinem Instagram zum Beispiel teile, weil ich generell möchte, dass man über solche Themen redet. So, dann weiß ich auch, sie bekommen es auch mit. Aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie meine Therapien da irgendwie vor den anderen Mitarbeitern irgendwie erwähnen muss. Also würde ich auch nicht tun. Ist dann eher die Frage, wie andere Menschen auf mich reagieren, wenn ich über meine mentale Gesundheit spreche, weil ich ja schon gerade als Autor von dem Buch irgendwie, mit dem ich jetzt irgendwie 200.000 Bücher verkauft habe, wo ganz viele Menschen einfach denken, ich hab's raus und der Jan weiß, wie ein gutes Leben einwandfrei funktioniert. Das ist da, dass ich mich da manchmal frage, okay, wie ist denn das, wenn ich ab und zu kommuniziere, dass es mir gerade überhaupt nicht so gut geht. So, da frage ich mich eher, wie das ist. Da bekomme ich aber eigentlich auch nur gutes Feedback, dass die Leute da die Ehrlichkeit feiern, wie es eigentlich ja oft auch passiert, was ja schön ist. Da gibt es aber auch garantiert Leute, die denken, nee, eigentlich will ich ja irgendwie einen Guru, dem es mega gut geht. Und dann will ich so leben wie der. Und die Person kann ich nicht sein, die möchte ich auch gar nicht sein. Aber damit bin ich vielleicht jetzt nicht, ja, meine Guru-Karriere wird es nicht geben.
Das ist schade eigentlich.
Ja, schade.
Aber ich finde, du sprichst noch ein interessantes Feld an, nämlich so dieses ganze Thema Öffentlichkeit.
Ja.
Du stehst ja in der Öffentlichkeit und wie du gerade schon gesagt hast, kommunizierst du ja auch dann, dass du zum Beispiel eine Therapie angefangen hast oder dass du halt dich mit Erfahrungen im Bereich von Burnout-Erkrankungen auskennst. War das für dich irgendwie schwierig, diesen Entschluss zu treffen, dass du da so offen öffentlich drüber sprichst? Oder war das für dich eher, bist du da so angstfrei, sag ich jetzt mal?
Nee, angstfrei bin ich bei wenigen Dingen. Ich bin schon sehr introvertiert und über sowas zu reden ist schon total schwierig. Ich habe einfach, also ich habe das so ein bisschen angedeutet manchmal und da gab es einfach immer total viel positives Feedback. So, und das hat mich eher dadurch bestärkt, da ein bisschen öffentlicher zu sein. Als ich jetzt die neue Therapie angefangen habe, dachte ich, okay, das ist irgendwie so, das ist so intim und auch so ein großes Thema. Und damit untergrabe ich dann vielleicht doch ganz viel Autorität, dass ich da nicht sicher bin, wie das ankommt. Aber darum geht es ja auch. Das ist ja auch eine meiner Antriebe, dass ich irgendwie möchte, dass wir über Therapien und Hilfe sprechen. Dass ich da dachte, okay, ich muss das jetzt machen, auch wenn es eine Überwindung war. Ist mein erfolgreichster Post überhaupt gewesen, so weil es dann halt doch wieder gut ankam. Aber da bin ich halt auch privilegiert, weil meine Followerinnen einfach von einem guten Plan kommen und mich eh schätzen und sich mit dem Thema Achtsamkeit und mentale Gesundheit beschäftigen. So, ich glaube nicht, dass jeder Mensch, dass man jeden Menschen dazu animieren müsste oder soll, ganz offen darüber zu sprechen, weil es das Umfeld einfach nicht überall gibt. So, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich kenne auch Leute, die sagen, okay, ich gehe damit ganz offen um und werde dafür aber gemobbt oder habe Probleme auf meiner Arbeit. So. Und in dieser Welt leben wir halt eigentlich auch und das muss man auch akzeptieren. So, da muss man auf jeden Fall sehen, dass ich in einer privilegierten Situation bin, einfach, dass ich über mentale Probleme sprechen kann, auch über meine eigenen und dafür sehr positives Feedback bekomme, einfach weil die Follower, die ich mir aufgebaut habe, genau halt aus diesen Themengebieten kommen. So, und das kann man, glaube ich, einfach nicht allen Menschen immer raten, von wegen, ja, mentale Gesundheit ist wieder cool und wir reden jetzt alle darüber und brechen das Tabu. Genau, da sind wir alle, gerade also auch du wahrscheinlich in der Position, die das einfach gut können und keine Sorge um ihren Job haben müssen, aber ich glaube nicht, dass es für alle Menschen möglich ist und dass die Stigmatisierung ist ja immer noch da. So, da kann nicht einfach jeder darüber sprechen.
Ja, voll, also genau das, also ich, wie du sagst, wir sind in der privilegierten Situation, dadurch, dass wir selbstständig sind und uns dafür entschieden haben, das machen zu können. Aber ich spüre schon auch emotional, dass es einfach Anti-Stigma-Arbeit ist.
Hm,
und
ja.
Dass es schon auch immer mit so einem Schritt aus der Komfortzone rausgeht, auch so einen TED-Talk zu halten und zu wissen, wenn mich jetzt jemand googelt, dann wird er das wissen. So.
Ja. Ja.
Ich habe jetzt eigentlich noch eine allerletzte Frage, die darüber könnte man wahrscheinlich ein eigenes Interview füllen, aber ich will sie jetzt trotzdem noch schnell stellen. Und zwar hast du ja auch geschrieben über ein neues Männerbild.
Hm.
Und das fand ich irgendwie total spannend, dass du das gemacht hast. weil das ja auch ziemlich mutig ist. Also ich meine, klar, Geschlechterrollen werden sowieso jetzt immer wieder, sind immer wieder im Fokus und werden offener diskutiert, aber ist ja auch nochmal, also jetzt bist du nicht nur, dass du sagst, okay, ich gehe mit meinen Belastungen in die Öffentlichkeit, sondern ich stelle mich jetzt auch noch hin und hinterfrage quasi eine Männerrolle, die so ja trotzdem von vielen Leuten gelebt wird.
Ja.
Bist du da, hast du da irgendwie auch negatives Feedback erfahren oder bist du dann auch quasi durch deine Followerschaft eigentlich sehr unterstützt worden in der Hinsicht?
Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob es da Kritik zu gab. Das war in einem Buch, was auch eine sehr feminine Zielgruppe hatte tatsächlich, die das alle ziemlich gut fanden. Also auch da gab es eher Applaus als Kritik. Es ist eher so bei guten Freunden, die sich dann eher darüber lustig machen und sagen so, ja, irgendwie die ganze Sensibilität und alles, was du so feierst oder so wichtig findest, so, das irgendwie nervt manchmal auch ganz schön. Oder ist es nicht too much? Was ich aber auch verstehen kann. So. Und die finden es dann wieder gut, wenn ich irgendwie dann auf Instagram halt ein Foto irgendwie aus dem Fitnessstudio poste irgendwie und sage, ey, mentale Gesundheit irgendwie ist auch nicht alles so. Guter Bizeps ist auch irgendwie nett. So, halt total dumm. Gehört halt auch dazu. Und dann sagen die, ah ja, irgendwie, das ist doch, wir dachten, jetzt kommt schon wieder was irgendwie über deine Psyche. Also so. Aber das sind halt Freunde, so, die dürfen das auch. Und das ist dann halt auch humorvoll. Aber so generell, also Anfeindungen oder so habe ich gar nicht bekommen. Ich glaube einfach, weil es gerade in diesem Artikel über die über das neue Männerbild, weil ich glaube, ich diese Ängste oder diese Überforderung von vielen Männern immer hart zu sein oder diese Beschützer zu spielen, einfach sehr gut angesprochen habe, sodass sich viele daran wiedererkannt haben. Und vielleicht deswegen nicht keine Kritik kam. Keine Ahnung, kann ich gar nicht genau sagen. Ja, auf jeden Fall.
Auch schön. Ja. Ja, cool. Hey, vielen, vielen Dank.
Gerne. Ja, schön, dass du da warst.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war die Shitshow, der Psycho-Podcast für Arbeitstiere mit Jan Lehnertz. Konzipiert von der Shitshow. Produziert von der Shitshow und finanziert von der Shitshow. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns schon auf die nächste Folge. Wenn ihr mehr über die Shitshow wissen wollt, besucht uns auf www.shitshow.de oder über Instagram auf @shitshowberlin. Bis zum nächsten Mal.